Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen bei Trauerschatten und herzlich willkommen zur neuen Staffel. Wer Trauerschatten schon häufiger gehört hat, wird sich jetzt vielleicht wundern, welche Stimme da spricht. Hier ist Pia Stendera. Ich bin freie Journalistin und ich sitze heute auf dem Stuhl, auf den Samson sonst sitzen würde. Nicht, weil es eine neue Staffel ist, sondern weil Samson mir gegenüber sitzt und mit mir heute über Trauer spricht. Hi Samson.
Hi Pia. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Ich frage dich jetzt einfach mal, wie du andere Menschen immer fragst. Samson, was hat dich traurig gemacht?
Ich meine, es ist ja auch ein bisschen challenging, sich jetzt auf diese andere Seite zu begeben. Und die Frage, die man jetzt davor sehr vielen Menschen gestellt hat, sich selber zu stellen. Und vielleicht habe ich sie mir auch schon mal in der Vergangenheit gestellt. Aber das nochmal in einem Podcast zu machen, was dann noch ganz viele andere Menschen hören werden, ist nochmal was anderes. Mit meiner bisherigen Arbeit, also ganz abseits von QueerMed, also die Arbeit in Texten, die ich schreibe, sei es jetzt über den Newsletter, den ich schreibe, From Miseria with Love, wo ich zuletzt einen Text über das Konzept von Urlaub gesprochen habe und dass mir das sehr fern ist. Ich aber auch in Lyrik sehr viel aus meiner Vergangenheit versuche herauszuholen. Und ich glaube, das ist auch eben dieser springende Punkt, dass ich sehr viel versuche und sehr viel in meinem Kopf scheitere daran, wirklich das zu greifen, was bei mir alles passiert ist. Also ich weiß, ich bin da so ein bisschen bedeckter und gleichzeitig doch nicht so bedeckt, was so meine Vergangenheit angeht. Denn ich habe in der Kindheit, seit ich irgendwie zurückdenken kann, bis ins junge Erwachsenealter, familiär sehr viel Gewalt erlebt auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Jetzt so auch zurückblickend liegen mir auch sehr viele Diagnosen vor, die sehr viel Verhalten und sehr viel in mir erklärbarer machen, warum Dinge so passiert sind. Auch wenn sich mir die Frage stellt, warum das nie jemand irgendwie entdeckt hat oder nachgefragt hat, was da hätte sein können, gibt natürlich viele Gründe. Aber nichtsdestotrotz war so ein stetiger Punkt oder so eine stetige Aussage, die sich immer wieder in mir hervorgerufen hat, dieses nicht gut genug zu sein. Also alles, was irgendwie mich ausmacht, alles, was ich, die Art, wie ich aufgewachsen bin, was mir von meinen Eltern mitgegeben worden ist, was mir durch Schule mitgegeben worden ist, durch FreundInnen, durch Universität oder der Versuch zu studieren, durch alles andere, was ich mache, dieses ständige internalisierte Gefühl von niemals gut genug zu sein, für egal, was ich mache, egal, wie hart ich mich anstrenge, was, wenn man sich meine Vita anschaut, ja absolut redundant ist, also rational, ja.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, also wenn man sich mit dir beschäftigt, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich habe jetzt im Intro auch gar nichts weiter zu dir erzählt, weil ich denke, die Hörenden kennen dich, aber du bist Autorin, Lyrikerin, Moderatorin, Speakerin, Fotografin. Ganz nebenbei hast du mir meine Website gebaut. Historikerin, Podcast-Host, Gründerin von QueerMed Deutschland, wie dich viele Personen wahrscheinlich kennen. Du bist eine Freundin für viele Menschen. Also es ist ein wahnsinnig großes Spektrum, aber es ist ja oft nicht diese Rationalität, die einem über diese Trauer darüber hinweg hilft, nicht genug zu sein, oder?
Das ist das Ding. Also ich versuche sehr viel zu rationalisieren, sehr viel mir zu erklären. So, ja, guck mal, eben das auch, was du alles gesagt hast, das stimmt ja, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Das wissen ja Leute, was ich mache. Ich bin da sehr transparent dabei, was ich mache. Und das ist ja evident, wie jetzt die zweite Staffel von diesem Podcast, wo ich auch nie dachte so, naja, okay, mal gucken, was da rauskommt. Und ja auch mit QueerMed, was so viele Leute kennen, wo ich überall drauf angesprochen werde. Und auch bei dieser ganzen Rationalität sind trotzdem diese immensen Zweifel da, nahezu jeden Tag, die mir sagen so, nee, das reicht nicht. Das ist nicht gut genug. Guck mal, dies, das, jenes. Und das ist halt ein Denkschemata, was mir von klein auf beigebracht worden ist und was ich halt stetig versuche aufzubrechen, was halt an manchen Tagen ganz gut funktioniert und an manchen Tagen ist es einfach absolut lähmend und erniedrigend.
Das ist interessant, dass du auch auf diesen Punkt eingehst, weil ich habe gerade mich gefragt, sind diese Zweifel auch ein Stück weit der Antrieb oder wie kann es sein, dass du so viel Antrieb hast, zumindest von außen betrachtet, trotz dieses Gefühls? Weil es könnte ja auch genauso sein, dass du komplett davon gelähmt bist, aber stattdessen raffst du dich immer wieder auf und scheinst einfach wahnsinnig viel zu machen, was ja dieser These widerspricht, nicht genug zu sein.
Ich glaube, die Wurzeln von diesen Verhaltensmustern hängen auch schon wieder in der Kindheit zusammen. Also dieser ewige Versuch, vor allem meinen Eltern irgendwie zu genügen und alles genauso zu machen, wie sie es haben wollen und darüber hinaus. Weil es immer so war, also ich bin ja als Kind in Polen geboren und mit meinen Eltern hierher gekommen, weil mein Vater einen Job bekommen hat, angeboten bekommen hat und wir nach Mainz gezogen sind. Und ja, wir sind weiß, also ne, solange man unsere Pässe nicht damals gesehen hat mit der Aufenthaltsgenehmigung, Bescheinigung, ich weiß nicht mehr das richtige Wort, und solange man nicht unseren Namen gesehen hat und solange vor allem meine Mutter nicht gesprochen hat, die immer noch einen sehr starken Akzent hat, dann sind wir nicht aufgefallen. Wir hätten auch genauso gut Deutsche sein können. Und der Druck war aber eben da, dass es wir ja zu irgendwas bringen müssen. Also wenn wir ne, uns diesen weiten Weg gemacht haben von Polen nach Deutschland, dass da auch so eine ewige Dankbarkeit da sein muss gegenüber der restlichen Familie in Polen, die ja natürlich auch immer wieder unterstützt hat in irgendeiner Art und Weise, wobei sie auch nie wusste zu 100%, was passiert ist. Auch von der Scheidung meiner Eltern wussten sie viel später. Von vielen anderen Dingen wussten sie nie, also auch von der finanziellen Lage meiner Mutter, als sie dann irgendwann alleinerziehend war mit zwei Kindern und gar keiner Berufsausbildung letzten Endes. Und wie mich meine Mutter halt erzogen hat, war von Grund auf eben, ne, mich zu vergleichen mit vor allem den deutschen Kindern. Das war in der Grundschule war das nicht möglich, weil wir keine anderen deutschen Kinder hatten in meiner Grundschulklasse, als ich eingeschult worden bin. Ich bin damals in einem Mainzer Stadtteil aufgewachsen, der als in Anführungszeichen sozialer Brennpunkt markiert worden ist. Und die Tatsache, dass meine Mutter die einzige Mutter in der Elternschaft der Grundschulkinder meiner Klasse Deutsch gesprochen hat, hat dazu geführt, dass sie dann die Elternsprecherin wurde. Das hat sich dann mit der Zeit geändert, Klassen verschieben sich und dann hatten wir auch irgendwann mal, ich glaube, ein deutsches Mädchen bei uns in meiner Klasse, aber die Vergleiche waren dennoch halt da, also vor allem halt, weil dann deutsche Kinder der Maßstab waren in meiner Ausbildung und in der Grundschulklasse ging das noch, also da bin ich halt nicht so sonderlich aufgefallen nach außen hin. Da ist das auch mit der Gewalt daheim nicht so präsent gewesen nach außen hin, dass es irgendwie aufgefallen wäre. Das heißt, ne, wie sah die Gewalt aus für jeden Fehler, für schlechte Noten, für unsaubere Dokumentationen und Instandhaltung meiner Aufgabenhefte, für nicht gemachte Hausarbeit. Also ich war da ja auch schon in frühen Jahren damit involviert. Gab es halt körperliche Bestrafung. So, darüber hinaus halt auch mentalen Druck, also Dinge, die man Kindern niemals sagen sollte, wenn sie nicht dies, das, jenes machen. Und das, da merkt man ja schon, das hat sich von Kind auf reingeprägt, das irgendwie zu machen. Und dann war es natürlich für meine Mutter katastrophal, dass ich dann in der weiterführenden Schule, ich habe eine Gymnasialempfehlung bekommen, wie sehr ich da gestruggelt habe, weil das Niveau einfach ein ganz anderes war. Es waren fast nur noch deutsche Kinder da. Das heißt, da gab es halt auch so einen Schwerpunktwechsel. Die Lehrkräfte waren komplett anders drauf, auch so sehr auf Performance getrieben. Und der Druck war damit auch auf jeden Fall höher. Und meine erste Klassenlehrerin im Gymnasium wollte auch direkt, dass ich dann runtergehe auf die Realschule, was halt für meine Mutter die größte Schande gewesen wäre damals, wenn man sich überlegt, wie lächerlich das eigentlich ist. Aber ja, das ist halt, in der Schule war das halt so ein extremer Leistungsdruck da zu Hause halt, ja, ne, diesen Vorstellungen gerecht zu werden, wie man Eltern zu Hause und zu unterstützen hat. Und das hat sich dann halt über die Jahre weitergezogen.
Also was du gerade beschrieben hast, ganz zu Anfang, dieses Spannungsfeld besteht ja nicht nur aus den Eltern. Ich finde, das ist häufig, ne, das ist häufig so, dass es diese Geschichten gibt von, okay, wir sind hierher gekommen, damit ihr ein besseres Leben habt. Und deswegen werden sehr viele, sehr hohe Erwartungen auf die Kinder gestülpt. Was ich gerade ganz spannend fand, was du gerade beschrieben hast, dieses ganze Umfeld, aber auch um die Eltern herum. Also du hast zum einen natürlich irgendwie eine deutsche Gesellschaft, die Druck ausübt. Du hast die Familie, weitere Familie in Polen, die auch eine Form von Druck ausübt auf dieses ganze Familienkonstrukt. Und es kann ja, also wo, an welcher Stelle soll der Druck abgeladen werden, wenn das ganze Umfeld auch Druck ausübt? Und ich finde das schon interessant, dass du, wie du gerade gesagt hast, es gab keine deutschen Kinder in dieser Schule, in dieser Grundschule. Trotzdem gab es diese Vergleichsmasse, fast Projektionsfläche der deutschen Kinder, wie du zu sein hast. Und dann kommst du auf einmal auf die weiterführende Schule und dann ist diese Projektionsfläche halt nicht mehr irgendwas Ausgedachtes, sondern sie ist plötzlich da. Und sie ist plötzlich real und greifbar. Was hat es mit dir gemacht? Weil der Druck war kein ausgedacht war er eh nie, ne? Aber er war ja auf einmal dann sehr, sehr konkret tatsächlich.
Er war konkret und gleichzeitig habe ich es niemals verstanden, warum mich meine Mutter oder meine Eltern mit ihr komplett unbekannten Menschen vergleichen wollte die ganze Zeit. Also sie kannte ja meine MitschülerInnen nicht. Es war immer so dennoch die ganze Zeit bei den Haaren herbeigegriffen. Hm. Und ich weiß, wie meine Mutter sich verhalten hat, wenn wir dann in Ämtern waren, wenn wir in Schulen waren, dass sie dann von der Verhaltensweise wie ein anderer Mensch war gegenüber Autoritätspersonen. Dass sie dann natürlich, klar, ich meine, sie hat die Sprache nicht komplett super toll beherrscht, das ist aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen, wie man mit ihr geredet hat im Vergleich zu mir, auf welchem sprachlichen Niveau. Und ich habe mich auch einfach massiv unwohl gefühlt in diesem Schulkontext. Also nicht nur, dass es dann halt, ne, diesen Gruppenwechsel gab, es gab ja auch nochmal, was ich damals zum Teil gespürt habe, ja diesen krassen Klassenunterschied. Also, dass dann auf einmal mir nur noch MitschülerInnen begegnet sind in Markenkleidung, dass sie von ihren Pferden erzählt haben, als wären das so ganz basic Haustiere, die alle irgendwie haben. Die Tiere, die sie irgendwie jedes Wochenende besuchen und wo sie dann auch auf Turnieren reiten und schwimmen und surfen und Skifahren und welche Kleidung sie haben, welche Filme sie gesehen haben im Kino. Und dass jemand wie ich, wo meine Eltern meistens halt eben in Discountern Kleidung gekauft haben, auf Flohmärkten Kleidung gekauft haben, in Secondhand-Läden, bevor es ein Trend war, wo die Kleidung wirklich nur ein paar Euro gekostet hat, also nicht so wie heutzutage.
Wo es fast teurer ist.
Absolut. Und es waren so viele Aspekte, die einfach dafür auch gesorgt haben, dass ich in der Masse der Kinder gegenüber herausgestochen bin. Als etwas Weirdes, Komisches, irgendwie so out of place. Ich hatte massive Schwierigkeiten, Freundinnen zu finden, weil ich halt nicht wusste, worüber man reden soll. Also klar, diese Sachen, die in meiner Kindheit halt auch allseits bekannt waren, wo meine Mutter schon versucht hatte, mir damit einen Anschluss zu geben. Also ja, ich war halt auch die Generation oder eine der Generationen, die mit Harry Potter damals aufgewachsen ist, was halt irgendwie das Ding war damals. Brauchen wir nicht darüber zu sprechen, was jetzt heutzutage mit Harry Potter und der Positionierung von J.K. Rowling ist. Aber halt auch diese ganzen anderen Sachen. Also dass dieser ganze materielle Part so viel ausgemacht hat, ob man dazugehört, wie man wahrgenommen wird oder ob man dann halt immer in der Ecke steht, weil dann halt sich die Mutter auch nicht die Klassenfahrten leisten konnte und man immer fragen musste, so gibt es da irgendwie Unterstützung von der Schule? In Klammern, gab es nie. So.
Also ich meine, das mit Klassenfahrten, dass die allen ermöglicht werden, das ist ja so ein, wie soll ich sagen, so eine Basic-Problematik. Ich glaube aber, was du gerade gesagt hast mit diesen Klassenunterschieden, die sich noch so durch so Sachen zeigen wie Kinder haben Pferd. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, Westdeutschland. Also ich komme aus dem Osten, ich kenne so etwas nicht. Auch immer, wenn, keine Ahnung, es so Geschichten gibt, wie immer, ich wollte nicht vor der Schule abgesetzt werden, weil meine Eltern einen alten Opel hatten. Da habe ich mir immer gedacht, wow, deine Eltern konnten nicht zur Schule fahren, sie mussten zu der Zeit noch nicht arbeiten. Und ich denke mir gerade so, ja, okay, ihr kamt ja auch nicht aus irgendeinem Land dann nach Deutschland, sondern aus Polen. Das heißt, ja, wahrscheinlich auch aus einer Gesellschaft, die nicht auf diese Art und Weise, zumindest damals zu der Zeit, nicht auf diese Art und Weise funktioniert hat, nicht diese extremen und extrem sichtbaren und fühlbaren Klassenunterschiede so im alltäglichen Leben hatte, oder? Also es ist ja nochmal ein ganz anderes Wertesystem auch auf eine Art und Weise.
Absolut. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, die Wohnung, in der ich in Polen aufgewachsen bin und die wir auch jedes Jahr besucht haben, nach außen hin sieht das aus wie Plattenbau, mitten in der polnischen Großstadt. Dennoch hat mein Großvater an der Uni unterrichtet, an dem Polytechnikum in der Stadt. Und ja, das, was du halt eben beschreibst, dieser Reichtum oder halt irgendeine Art von Wohlstand wurden halt nie nach außen hin getragen mit Luxusgütern. Also meine Großeltern hatten ab 2008, 2009 das erste Auto überhaupt. Und dann auch nur massiv gebraucht und dann haben sich das auch alle in der Familie geteilt, auch wenn meine Tante dann irgendwann auch an der Uni unterrichtet hat. Aber dennoch war das dann halt so ein extremes Achtgeben, weil natürlich die Gesellschaft, in der man aufwächst, in der ehemaligen Sowjetunion oder in einem Land, was Teil der ehemaligen Sowjetunion war, das natürlich auch sehr viel nach außen betrachtet worden ist. Also wie oft ich den Satz in meiner Familie gehört habe, was sollen die Nachbarn denken? und dann auch schon wieder so einen Maßstab zu setzen. Was sollen die Nachbarn denken? Wo es eigentlich komplett redundant war, so, warum sollte es uns interessieren, was die Nachbarn denken? Aber klar, in einer Gesellschaft, wo sehr viel halt nach links und rechts geschaut worden ist, wo aber auch sehr wenig reflektiert worden ist hinsichtlich so, okay, aber warum bedeutet uns das was? Und wie können wir da halt aus diesen Konstrukten durchbrechen? Ja, es ist halt schwierig, wenn man da drinnen steckt und wenn man vielleicht nicht diese Ressourcen hat oder diese Möglichkeiten hat, das zu hinterfragen. Ich meine, als Kind denkt man auch nicht darüber nach, so, ja, ist mir scheißegal, ob du jetzt ein Pferd hast oder nicht. Wenn du in der Position bist, wo deine Mutter halt alleinerziehend ist und irgendwie gejobbt hat, von irgendwie bei reichen Leuten in Mainz zu putzen, in einem Kiosk zu arbeiten, irgendwann dann im Supermarkt an der Kasse zu arbeiten, dann denkst du halt trotzdem über andere Dinge nach. Aber ich weiß, ich war sicherlich einer der sehr, sehr wenigen Kinder, die Kontoauszüge der Eltern kontrolliert hat, heimlich. Weil ich wusste, wo sie liegen bei meiner Mutter im Schrank und dass ich wusste so, okay, wenn das der und der Stand ist, dann halte ich mich lieber komplett zurück mit irgendwelchen Wünschen an Lebensmitteln, irgendwelche Cornflakes oder irgendwelche Snacks und sowas. Und weil ich halt wusste, was die Reaktion wäre, wenn ich halt danach fragen würde. Weil ich natürlich
dann Das ist so krass gerade, weil ich habe das als Kind auch gemacht und ich habe darüber noch nie nachgedacht.
Die Kontoauszüge der Eltern zu kontrollieren?
Ja.
Ja, weil was ist das denn für so ein Conversation Starter so? Stell mal vor, so Icebreaker-Fragen, in welchen Runden so. Und wer von euch hat die Kontoauszüge der Eltern kontrolliert als
Kind?
Und die
Reichen wissen nicht mal, wie viel die Eltern verdienen wahrscheinlich, ne? Also es ist so.
Ich meine, heutzutage, wenn Leute mir sagen, ich meine, das habe ich ja immer noch drinne. Und ich finde, das ist so out of space, wenn mir Leute heutzutage sagen, ich muss gar nicht auf mein Konto gucken. Es ist Geld einfach da. Und ich so, ich meine, ja, okay, ich verdiene nicht schlecht. Ich habe noch BAföG und andere Sachen und Mastek-OP und tralala und alles. Aber trotzdem bin ich ein Mensch, der irgendwie tagtäglich checkt und guckt, was da ist und guckt, was ich planen kann. Und nein, ich habe keinen perfekten Umgang mit Geld gelernt, auch nicht mit Anfang 30. Es ist besser geworden als vor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Aber es ist dennoch halt so ein Ding, wo ich halt drauf gucke oder wo ich Sachen vergleiche mit. Und da hatte ich letztens mit Menschen, die jünger als ich sind, so eine witzige Situation, dass ich dann Sachen auch noch in D-Mark vergleiche und dann denke mir, und dann meinten die so, oh mein Gott, du kennst noch D-Mark? Und ich so, ja, ich bin noch damit aufgewachsen, aber dass ich dennoch halt Sachen so finanziell vergleiche und gucke so, oh mein Gott, das ist so teuer wie XY.
Noch eine Vergleichsebene, die dazu kommt.
Ja.
Also es ist ja so, es ist ja die ganze Zeit, also ne, man hat, da hast du ja damit eigentlich schon genug zu tun. Weißt du, wie ich meine? Also dieses, und dann noch nach links und rechts zu gucken die ganze Zeit und dann noch irgendwie zu sehen, die haben mehr, die haben es leichter auch einfach in diesem System, ist ja was für ein Clusterfuck, weil, also wie sollst du dich da entspannt bewegen können oder unvoreingenommen bewegen können, weißt du, wie ich meine?
Oder auch einfach denken zu können, so, wenn ich mich hart genug anstrenge, dann klappt das schon.
Oder weil, ich mache einfach mal.
Also diese Denke habe ich schon mit, ich mache einfach mal, sonst wäre halt Queerment nie entstanden, weil das war einfach so, ja komm, let's go, ich baue eine Webseite, was soll passieren? Ich dachte, das ist dann halt so ein Hobby-Nischen-Projekt, was niemand interessiert. Turns out, fast 5 Jahre später, doch, es interessiert ultra viele Menschen in Deutschland. Aber halt auch mit dem Podcast. Also viele Sachen sind, ich weiß, es ist auch damit geschuldet, wie mein Kopf funktioniert, dass ich sehr viele neue Projekte, sehr viele neue Hobbys anfange, vieles liegen lasse. Ich dann gleichzeitig aber bei bestimmten Sachen wie eben QueerMed oder dem Podcast oder bestimmten anderen Dingen ein sehr heftiges moralisches Commitment drinne habe und dann sage so, nee, das muss jetzt weitergehen. Und ich werde alles dafür tun, dass das halt so weitergeht. Und zu dieser ganzen Gleichzeitigkeit ja trotzdem dieses Denken da ist mit diesem nach links und rechts gucken so, zu welchen Veranstaltungen wird QueerMed eingeladen? Zu welchen Veranstaltungen wird QueerMed nicht eingeladen? Und ich weiß, das hängt auch sehr viel mit solchen Sachen wie Networking zusammen. Mit auf welchen Events ist man sowieso schon? Zu welchen Events hat man Geld überhaupt? Also wenn ich mir überlege, diese ganzen Messen, wo sehr viele NGOs auch vertreten sind, könnte ich mir niemals leisten. Oder ich hätte auch einfach die mentale Kapazität nicht, da einen ganzen Tag lang auf so einer ultralauten Messe, in einer Messehalle zu sitzen. Einfach nur, damit mir Leute den ganzen Tag lang Fragen stellen mit, was ist denn das und wozu braucht man das? Und oder halt mir auf der anderen Seite der Skala die heftigsten, traumatischsten Erlebnisse erzählen, obwohl ich sie nicht kenne und dann einfach weitergehen und ich mir denke so, was ist gerade passiert? Also das sind halt auch so Sachen, wo ich dann halt immer öfter überlege, so okay, wofür habe ich überhaupt Ressourcen, das zu machen? Weil natürlich bei diesem ganzen angestrebten Perfektionismus und ich weiß, das war halt auch immer wieder so ein Versuch, so im Ideal zu entsprechen, auch nach der Schule, auch obwohl, und das ist so widersprüchlich und vielleicht auch doch nicht widersprüchlich, diese ganze Gewalt, die ich durch meine Mutter erfahren habe und auch alles, was ich durch sie erfahren habe, nach meinem ersten Coming Out, wo sie so auch extrem Gewalt androhend, ist extrem missbräuchlich reagiert hat und ich von zu Hause abhauen musste, mitten in der Abiturphase und ich dann auf der Couch eines Freundes gepennt habe. Selbst danach war es dann so, okay, ich studiere, aber selbst wenn ich halt sowas Sinnloses wie Geschichte und Archäologie studiere, hauptsächlich ich studiere, damit ich halt irgendwas beweise, so hey, das, was ihr mir gegeben habt an in Anführungszeichen Liebe und anderen Ressourcen und sonstigen Sachen, das gebe ich irgendwie, also dem gebe ich irgendwie noch was dazu, dass ich dann, weiß ich nicht, so was im übertragenen Rahmen so was da reichen könnte und sagen könnte, so hier, das ist halt nur passiert, weil ihr mir so viel gegeben habt und sowas. Und ich glaube, das haben viele auch, die in so ähnlichen Kontexten aufgewachsen sind, nicht unbedingt migrantischen Kontexten, aber ich denke auch viele andere, dass sie so das Gefühl haben, so eine Bringschuld zu haben und zu sagen, so hier, ich gebe das und ich mache das. Und das erklärt vielleicht auch vieles, warum ich zu bestimmten Erfolgen so eine nicht vorhandene Bindung habe. Also klar, wenn man sich natürlich meine Vita anguckt und guckt, was QueerMed auch für Preise bekommen hat, ich bin da komplett dazu losgelöst, weil ich fühle das nicht, wenn ich das sehe und das fühlt sich so abstrakt an. Aber dann denke ich mir so, ja, aber für irgendwen kann ich das dann so darreichen und sagen so, guck mal, ich habe das gemacht, auch wenn ich da emotional einfach nichts fühle und es ist mir emotional im tiefsten einfach egal, ob QueerMed diese Preise gewinnt oder nicht, aber rational weiß ich, das gibt Reichweite, es gibt Preisgelder, es gibt das und es kann QueerMed noch besser machen, wenn das halt passiert und unter welchen moralischen Vorstellungen. Aber wenn ich mich jetzt selber gerade auch so monologisiert höre, das strengt auch einfach massiv an, diesem Ideal ständig entsprechen zu wollen unter dem ganzen Aspekt, was du ja auch vorhin an meiner Vita angehaucht hast, ich habe ja auch noch einen Vollzeitjob, der nichts mit dem Ganzen zu tun hat. So, und das ist halt auch nochmal so ein Brainfuck, wenn ich Leuten das erzähle. Hier, ich mache Queer mit, aber eigentlich habe ich auch so einen fast 9-to-5-Job. So.
Ich finde es ja krass, wie unterschiedliche Menschen mit Idealen umgehen. Ich habe so das Gefühl, manche, die haben das so inkorporiert, dass sie sich gar keine Gedanken drum machen. Die gehen dann halt in eine bestimmte Richtung, so wie sie es ihre Eltern gemacht haben und ihre Großeltern gemacht haben und so weiter. Und manche Menschen, wie du das jetzt auch gerade beschreibst, ja, versuchen dieses Ideal zu erfüllen. Dabei ist ein Ideal nicht dafür da, es zu erfüllen. Also wer sich irgendwie wissenschaftlich mal damit beschäftigt hat, dann ist ein idealtypisches Experiment eins, wo bestimmte Reibungskräfte gar nicht vorhanden sind, ja. Also wo tatsächlich auch einfach ja alles perfekt ist. Es geht ja eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich gar nicht und trotzdem ist dieses Streben nach Perfektion da. Und ich habe mich gerade auch gefragt mit diesem Studieren, als du das gesagt hast, es hat sich so angehört, als hättest du das antizipiert. Also als wäre es gar nicht so gewesen, dass deine Eltern gesagt haben, wenn du nicht studierst, dann, oder war das so?
Also die Vorstellungen meiner Eltern als auch meiner ganzen Familie waren so sehr eindeutig. Allen voran natürlich vor dem Studium der ganze, weiß ich jetzt nicht, wie man das richtig sagt, dieser ganze katholische Bildungsweg von Kommunion zu Firmung und alles und regelmäßig sonntags in die Kirche gehen.
Auch wenn meine
Eltern dann gar nicht so krass drauf waren, meine Großeltern schon gar nicht, die dann nur höchstens einmal zu Heiligabend und zu Karsamstag dann in die Kirche gegangen sind. Aber natürlich sollte ich dann noch kirchlich heiraten. Das stand so aus der Frage oder wenigstens die Option, wobei das dann trotzdem noch selbstverständlich war. Und die Tatsache, dass ich studieren sollte, war auch von Anfang an klar, weil auch in Polen oder zumindest in meiner Familie war der Kontext, entweder studierst du oder du bist nichts. Und das war halt auch so ein Verhältnis, was zum Teil ein bisschen widersprüchlich war, weil meine Großmutter beispielsweise nie studiert hat. Sie hat in der Änderungsschneiderei, Wäscherei gearbeitet, in so einem großen, in so einer großen Firma. Und meine Familie, zumindest mütterlicherseits, die Familie väterlicherseits, kenne ich gar nicht. Es gab da nie Kontakt zu, bis halt zu meinem Vater und einem Halbbruder. Aber mütterlicherseits, das war ja alles so eine kriegsvertriebene Generation, die ja auch aus Ostpolen, was dann halt aberkannt worden ist, was heutzutage Ukraine ist, mussten sie halt flüchten. Und das erklärt halt auch sehr vieles, wie meine Familie oder wie bestimmte Familienmitglieder ticken, was so das so, ah, das kann man noch gebrauchen, also solche Kleinigkeiten, zu halt, wie man über Krieg gesprochen hat, beziehungsweise wie man überhaupt über Krieg sprechen konnte, wenn meine Großeltern gerade mal erst 45, 47 geboren worden sind. Dennoch war halt von allen Aspekten oder allen möglichen Lebenswegen von Anfang an klar, so ich muss studiert haben, damit ich halt irgendeinen Stand habe, damit ich irgendwie eine Sicherheit hätte. Das hat man dann halt auch in Gesprächen mitbekommen, wie eben über Leute gesprochen wurde, die halt nicht studiert haben. Dass es dann halt auch immer so eine, zumindest in der Art und Weise, so zwei Klassen aufgemacht haben, die Leute, die studiert haben und es zu irgendwas gebracht haben und die nicht. Dann aber natürlich hat es bei mir nochmal was Neues aufgebrochen, weil selbst im Studium gibt es dann noch Nuancen. Natürlich war die Erwartung da, dass ich irgendwas im naturwissenschaftlichen Bereich studiere. Also mein Großvater hat ja Ingenieurswesen studiert und hat dann, wie vorhin gesagt, am Polytechnikum jahrelang gearbeitet, bis weit über die Rente hinaus, bis er aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste. Und meine Tante hat Zahnmedizin studiert. Und natürlich war meine Tante dann als Erstgeborene in dieser Konstellation gegenüber meiner Mutter dann noch das Paradebeispiel. Das ist das erstgeborene Kind mit der meisten Verantwortung. Das erstgeborene Kind, was dann auch, ist auch noch so ein Nischending, Latein im Unterricht haben dürfte anstelle von Russisch damals. Und da gab es auch sehr viele andere Nuancen. Und sie hat dann halt was Richtiges studiert. Und als ich es dann gewagt hatte zu sagen, so, ja, ich will hier Geschichte und Englisch studieren damals noch. Für Englisch war ich aber zu schlecht. Da war mein Abi zu schlecht und ich bin nirgendwo reingekommen. Und dann Archäologie war dann halt auch so, okay, was willst du machen? Willst du dann halt im Museum irgendwo in der Ecke sitzen bei den Ausstellungen? Also das war so die Assoziation zu, was Leute, die Geschichte studiert haben, bei meiner Familie. es ist halt auch so ein bisschen widersprüchlich, weil diesen Druck habe ich zumindest seitens meiner Großeltern nie gegenüber meiner Mutter gemerkt, weil meine Mutter ja auch nicht studiert hat. Sie war aus der Schule draußen, war mit mir schwanger und bam, sie war in Deutschland. Sie hat mich sehr früh bekommen, aber sie hat das nie so abbekommen, wie ich das mitbekommen habe oder wie ich es abbekommen habe. Und ich weiß, dass diese Konstellation von erstgeborenes, zweitgeborenes Kind sehr starke Bedeutung hatten in meiner Familie. Also die Erwartungen mir gegenüber waren weitaus höhere als bei meiner Schwester.
Du warst Erstgeborene.
Genau.
Ja.
Das hat halt sehr viel aufgemacht. Also wie ich halt vorgestellt worden bin, was, wie ich zu unterstützen hatte im Haushalt, wie ich gegenüber Freundinnen meiner Mutter war, dass ich sie zu grüßen hatte, wenn ich sie auf der Straße gesehen habe. Natürlich alle gesiezt habe, gegrüßt habe, wenn sie dann zu Besuch waren, dass man einfach aus dem Zimmer rausgegangen ist, guten Tag, was darf man bringen? Dann wieder nach dem Motto, Fische und Kinder haben keine Stimme, dann wieder still und leise wieder zurück ins Zimmer. Irgendwann war dann aber auch, glaube ich, so eine Resignation da, aber ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, dass sie das akzeptiert haben, dass ich dann halt diesen Weg eingeschlagen habe, wobei meine Queerness nie wieder thematisiert worden ist nach meinem Coming Out mit Anfang 20 und ich auch nie wieder andere Themen irgendwie angesprochen habe, weil ich auch irgendwann den Kontakt komplett abgebrochen habe, weil es mir einfach nicht mehr gut getan hat und ich auch verstanden habe, es geht einfach nicht mehr. Also wirklich um mein Leben. Es geht einfach nicht mehr und es würde mich komplett zerstören, wenn ich weiterhin Kontakt mit meiner Familie aufrechterhalte. Jedenfalls war die Queerness nie Thema. Also es war natürlich halt eine absolute Beschämung für meine Familie. So wurde das auch mir gegenüber verbalisiert. Aber es war dann auf einmal nicht mehr da. Also das hätte ich nie gemacht. Und dann war das Studium halt immer noch so der Problempunkt. Aber es war nicht mehr so eine Resignation dahinter mit, ja, okay, was hast du jetzt für eine Scheiße gemacht? Und diesen ganzen anderen Weg danach, also ich bin ja auch schon seit fast 8, 9 Jahren nicht mehr in der Archäologie tätig und mache ja mittlerweile 10.000 gefühlt andere Sachen. Das wissen die ja auch alle gar nicht, zumindest wenn sie jetzt nicht meine Arbeit öffentlich verfolgt haben. Aber ich habe es bis dato halt nie verstanden. Und gleichzeitig, obwohl ich diesen Kontakt abgebrochen habe, obwohl ich halt für mich so viele neue andere Wege gefunden habe, obwohl ich seit Jahren nach mehreren Fehlversuchen in einer guten Therapie bin, habe ich dennoch immer wieder dieses Denken und dennoch wieder beobachte ich mich und erwische ich mich dabei, wie ich nach links und rechts gucke und denke so, okay, warum dies, warum das? Und dann hilft mir nicht die Rationalisierung, dass ich denke so, Junge, du arbeitest 34 Stunden in einem richtigen Job, also in einem nicht richtigen Job, aber du arbeitest in einem Lohnarbeitsverhältnis, machst was ganz anderes und du machst Queermed nebenbei. Also setz das doch mal alles in Relation und das funktioniert aber dennoch nicht. Dennoch vergleiche ich mich mit NGOs und sonst was, wo Leute hauptamtlich da natürlich viel mehr schaffen können und viel mehr Reichweite haben und viel mehr Dinge in bestimmte Richtungen tun können als ich vielleicht.
Aber wo kommt dieses Ideal jetzt her und wie sieht es aus? Weil ich meine, lange Zeit warst du ja schon von einem Ideal deiner Familie, einem Ideal deiner Mutter und einem Ideal, was sie durch ihr Umfeld gespürt hat, geleitet. Was ist das jetzt für ein Ideal? Weil es scheint ja schon so zu sein, dass du dich zumindest aus dieser Bringschuld, wie du es genannt hast, ein Stück weit gelöst hast, an dem du einen Weg gehst, der gar nicht diesem entspricht, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es so ein Ideal ist. Also wenn ich halt überlege, so könnte ich das irgendwie umgreifen, so ein Ideal, was auch immer es sein könnte. Ich meine, ich müsste jetzt auch nochmal überlegen, so was fasst man als Ideale neben Perfektionismus, irgendwie Ehrgeiz, Gutmütigkeit, whatever, was es da halt gibt. Und ich glaube, aktuell ist es immer wieder so eine Planlosigkeit, so eine Verwirrung so ein bisschen, so wo soll ich überhaupt hin? Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich mir bis dato halt nie selber was aufbauen konnte an Konstrukt, so warum mache ich die Dinge, die ich mache? Ich weiß, dass ich einen sehr starken moralischen Kompass habe, weswegen ich bestimmte Dinge mache, bestimmte Dinge nicht mache, auf keinen Fall machen würde, von irgendwie mit bestimmten Medien sprechen, von irgendwie zu bestimmten Veranstaltungen gehen, die massiv kapitalistisch sind, und auch egal, ob wie viel Diversity die da schreien, dass ich dann halt mit meinen moralischen Vorstellungen nicht vereinbaren kann und dann halt wirklich auch so physisch Schmerzen davon trage, wenn ich mich dazu hinzwingen müsste. Und ich weiß, das hat auch alles so mit Thema Neurodivergenz und sonstigen Themen zu tun, dass das halt vielleicht bei mir der Pegel ein bisschen höher ist oder ein bisschen enger geschnallt ist, als bei anderen Menschen, die dann halt so fluider sind in dieser oder die mehr Ambiguität in so moralischen Vorstellungen zulassen. Oder zumindest ist das mein Eindruck. Es ist auch tatsächlich irgendwie so ein Thema, was so mitschwingt. Weil als ich meine jetzige Therapeutin kennengelernt habe, war das so Pi mal Daumen knapp nach meinem dritten Suizidversuch, was jetzt auch schon, wir haben 2025, auch so knapp 7 Jahre her ist. Und ich weiß nicht mehr, wie sie es genau gesagt hat und ob sie es wirklich so genau gesagt hat, aber dass sie dann sich auch so ein bisschen hinterfragt hat, so woher kommt dieser immense Lebensantrieb immer noch? Also, dass diese Versuche aufgehört haben, dass diese Gedanken, die ich immer noch habe, darüber habe ich ja auch mit Katrin Alschner in einer der vergangenen Trauerschattenfolgen gesprochen, dass diese Gedanken immer noch da sein können, aber sie nicht automatisch bedeuten, dass man auf sie reagieren möchte, dass man dann was tun möchte. Und dass sie nie dieses Niveau von damals erreicht haben, auch mit all diesen Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind. Und sich auch meine Therapeutin gefragt hat, woher kommt dieser krasse Überlebenssinn, dieser krasse Druck, weiterhin dennoch überleben zu wollen, weil irgendwas hält mich an dieser Welt und ich weiß es selber nicht. Also ich könnte es jetzt nicht in einem Satz sagen. Und ich glaube, vielleicht ist es so ein Part, es vielleicht besser machen zu wollen. Vielleicht irgendwie so, ich weiß es nicht, ich könnte es natürlich jetzt so schön umpacken, so Breaking the Cycle und bla 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 und was ich alles so dazugelernt habe, auch wenn ich es jetzt nicht absolut fühle, aber das ist so wirklich so, muss das so sein mit dieser Weiterführung von Gewalt? Muss ich das irgendwie in irgendeiner Weise so krass internalisiert haben? Wie kann ich das halt für mich durchbrechen, dass ich das nicht so mache wie meine Familie, dass ich es nicht so mache wie andere Menschen und das ist, dass ich da auch keine Perfektion anstreben kann, sondern halt nur jeden Tag irgendwie versuchen kann, so okay, wie kann ich das weiterführen, ohne irgendwie im Burnout zu landen? Weil das ist halt auch so ein Thema für mich natürlich mit jemand, der irgendwie gefühlt kein Leben hat. Das sage ich immer ganz oft, wenn Leute mich fragen, so wie schaffst du das alles? Und ich so, ich habe kein Leben. Aber vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass ich 20 Kalender habe überall und immer weiß, so dies, das, jenes mache ich. Und das mache ich dann bis irgendwie spät in die Nacht und ich funktioniere immer noch mit sehr wenig Schlaf und. Und ich dennoch mich ja selber hinterfrage, okay, warum will ich das machen? Will ich einfach das machen, damit ich es mal gemacht habe? Das ist dann so ein Haken ist auf dem Lebenslauf, wobei es dann halt auch wieder ganz egal ist, weil nur weil ich viel leiste, heißt das nicht, dass ich dann automatisch viel zurückbekomme, weil wir haben natürlich darüber gesprochen, über Klasse und Herkunft und dass auch vieles einfach nicht fair verteilt ist und selbst egal wie hart man sich anstrengt, bestimmte Sachen auch einfach nicht funktionieren, weil beispielsweise jetzt so ein ganz plumpes Thema Buchdeals sehr viel damit zu tun haben, dass Verlage und Agenturen auch schauen, so wie viel Geld kann man damit machen? Nicht unbedingt, 100%. Dass es also, ne, dass man guckt, so okay, wie viel Geld kann ich damit scheffeln, ohne draus zu schauen, so okay, gibt es das Thema nicht schon, ist das nicht vielleicht ein bisschen redundant oder ist das Thema nicht überspitzt oder ist es nicht eher zu plakativ? Was für andere Perspektiven sind nicht sichtbar, sondern dass immer auch primär geguckt wird, okay, können wir damit Geld machen? Und dass es natürlich auch sehr viel damit einhergeht, wer Texte schreiben darf, wer Kolumnen zugesprochen bekommt, wer Podcasts zugesprochen bekommt, wer Förderung zugesprochen bekommt. Und das könnte ich jetzt ewig weitersetzen mit 1000 verschiedenen anderen Sachen. Und dann ist es ganz egal, wie hart ich mich anstrenge, weil beispielsweise ich das Wording nicht kenne, weil ich beispielsweise nicht die richtigen Leute kenne, weil ich beispielsweise nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil Geld fehlt, weil Ausbildung fehlt, weil ich nicht sagen kann, ich habe dies, das, jenes schon in meiner Vergangenheit gemacht. Und das sind halt einfach so viele Dinge, die ich mir auch immer wieder hervorrufen muss, so egal ums Verrecken, wie viel ich machen würde, ich würde nicht das Niveau von bestimmten anderen Leuten erreichen. Dass ich gar nicht erst versuchen sollte, mich mit Leuten in meinem Jahrgang zu vergleichen und zu gucken, so ah, okay, die haben Bachelor, Master, dies, das, jenes, Erasmus, alles mögliche gemacht, sind jetzt schon beim dritten Buch und keine Ahnung, wie viele 1000 FollowerInnen bei Instagram und dass wir alle diese Metriken haben, als würde das irgendwas bedeuten am Ende, als würden wir das auf unseren Grabstein irgendwie so haben am Ende. So hier, guck mal, Samson hatte zu Höchstzeiten so und so viele FollowerInnen bei Instagram und so viel bei LinkedIn und hat diese Texte veröffentlicht. Und stell mal vor, wir hätten so Bücher, wo man dann wahrscheinlich eher Tablets, wo man dann so drüben scrollen kann und dann gucken kann, so, ah, okay, das hat die Person damals gemacht, so. Aber das steht ja gar nicht auf Grabsteinen. Also wenn wir selbst mit diesen westlichen Grabsteinen arbeiten, selbst das steht nicht, selbst das ist alles einfach egal. Da steht nur, die Person wurde geliebt, die Person wird vermisst. Ich weiß ja, dass es so vielen Leuten vergleichsweise irgendwie ähnlich geht wie mir, dass sie auch Sorgen haben, dass sie auch strugglen, dass neue Dinge auf sie zukommen, die, an denen sie verzweifeln, an denen sie nahezu zerbrechen. Und ich mir denke so, warum all dieser Egoismus, warum all diese Ellenbogenverhaltensweisen, warum all dieser Neid, warum können wir nicht einfach viel liebevoller miteinander umgehen? Warum können wir nicht einfach verständnisvoller miteinander umgehen? Sei es halt mit wie viel wir Liebe nach außen geben, wie oft wir Freundinnen sagen, dass wir sie lieb haben, dass wir sie lieben. Aber auch mit so, kann ich Ressourcen teilen und kann ich das auch akzeptieren, wenn ich nicht Ressourcen teilen möchte, vor allem nicht irgendwie unentgeltlich. Und diese ganzen Konstrukte, so wie wir halt überhaupt im Klein-Klein miteinander umgehen und dass es natürlich halt auch eine Auswirkung haben könnte, wie wir in politischen Zeiten, wo es immer kälter wird, wo es immer offensichtlicher, offensiver nach rechts zendiert, obwohl diese Zeichen und die Strukturen alle schon da waren und seit Jahren da waren. Aber wir jetzt natürlich halt auch in der Regierung offensichtlich sehen, so was passiert und dass es halt ja sehr viel kälter sein wird als vorher. Und ich glaube, das ist halt jetzt kein Ideal, was ich jetzt so in einem Satz, wie eben schon gesagt, umfassen konnte. Aber das ist so etwas, wo ich versuche, irgendetwas anzustreben, wo ich weiß, es muss besser sein als das, was vorher gewesen ist.
Ja, aber es ist ja ein völlig anderer Maßstab, der auch ja irgendwie einem anderen, anders auf die Frage antworten würde, was eigentlich genug ist und wer eigentlich auch bestimmt, was genug ist. Also wenn du davon redest, die Trauer nicht genug zu sein, dann war das ja früher sicher jemand anderes, der dieses Genug definiert hat, war dieses Genug auch anders ausgeschmückt, als es heute ist, oder? Also ist es vielleicht auch ein Stück weit ein Umdefinieren davon, was genug ist oder was überhaupt erstrebenswert ist? Also diese Vorstellung von diesem Tablet, wo drauf stand, wer wie viele Follower hat, absolut dystopisch. Auf der anderen Seite, genauso funktioniert die Bewertung im Jetzt, im Leben.
Ich glaube, das ist eben auch diese Krux an der Sache, von der sich mein Gehirn noch nicht loslösen möchte, weil es noch zu sehr in diese alten Muster spielt. Und wir wissen ja alle, Gehirne sind ultra lahm und faul, wenn man das in diesem Kontext sagen mag. Die wollen alten Mustern folgen und tun sich ultra schwer damit, neue Muster, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen und zu sagen so, hey, ist gar nicht alles so schlimm. Aber ich meine, gut für den Kapitalismus, dass wir trotzdem alle auf Therapie und sonst was und Retreats und sonstige Sachen angewiesen sind, dass es nicht einfach so ist, so, hey, das Gehirn hat jetzt einfach einen neuen Weg gefunden und alles ist easy und Trauma ist gar nicht so schlimm. Dass es früher ja so war, dass mir ein Maßstab vorgegeben worden ist, auch wenn ich das nie erreicht habe. Aber es hat mir jemand, der mir extrem nahe stand, zu dem ich auch mit der ganzen Gewalt, was ich halt auch immer wieder so im Widerspruch sehe, dem ich trotzdem vertraut habe, so, okay, die Person muss es wissen, das ist das Maßstab, der Maßstab, den ich erreichen muss. Und nachdem ich mich von dem allen losgelöst habe, hat ja auch so eine Orientierungslosigkeit begonnen, weil ich dann halt nicht wusste, so, okay, woran orientiere ich mich und was mache ich überhaupt mit mir und wer bin ich überhaupt und was bin ich überhaupt? Und dass natürlich halt auch so diese ganze Gender-Thematik in den letzten Jahren noch stärker dazugekommen ist, was ich auch irgendwann anerkennen musste. Und ich glaube auch eben dadurch, dass wir so einen krassen Zugang haben zu, was alles auf der Welt passiert. Und damit meine ich nicht nur halt Katastrophen, Kriege, sondern halt auch eben, was andere Leute schaffen, wie andere Leute das schaffen. Und dann halt auch eben solche Metriken, solche Marker haben, nachdem wir uns doch bemessen, weil halt Algorithmen so funktionieren, weil unsere Gehirne darauf reagieren, Likes, Shares, Followerzahlen, Anzahl Buchverträge, Podcast-Mentions, Artikel, Interviews, sonstige Sachen, dass es dennoch etwas ist, wonach Gehirne streben, weil sie halt auch irgendwie so eine Resonanz haben wollen und dass es auch so einen Umtrieb haben kann. Und ich mich ständig halt auch frage, was ist es denn jetzt am Ende? Also was brauche ich denn? Und ich merke, dass es mir hilft, es immer wieder ins Klein-Klein so aufzuteilen und mich selber nicht so als großes Ganzes, Einheitliches zu sehen. Ja, das bin ich am Ende, aber es hilft mir, in vielerlei Hinsicht doch eher, wenn ich viele Sachen dekonstruiere. Also sei es jetzt, dass ich dann mich absolut fein damit finde, dass ich meine eigene Definition von Nicht-Binarität habe, dass es mir ganz gleich ist, Bestätigung in den Communities, sei es jetzt in den trans-inter-nicht-binären Communities zu suchen, sei es auf Kommentare einzugehen, wie mein Passing ist, wie mein Passing nicht ist, auf Kommentare einzugehen, ob ich denn jetzt endlich Testo nehme oder nicht, sondern einfach sage so, nee, ich kann mich im Spiegel angucken und das reicht mir, weil ich habe mich jahrelang nicht im Spiegel angeschaut. Aber dass ich mich jetzt gerne im Spiegel anschaue, dass ich mir gerne Kleidung anziehe, die ich mag oder die ich gerne tragen möchte. Und das geht dann halt immer so weiter mit anderen Aspekten, dass ich sage so, ich werde nicht die absolute Karriereleiter anstreben wollen. Es ist so, das ist cool, was ich machen möchte. Es ist cool, was mir jetzt für Möglichkeiten gegeben werden in meinem jetzigen Job. Und that's fine. Ich werde nicht irgendwie Head of bla 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 sonst was werden. Es ist fine. Ich werde nicht die Welt bereisen. Ich werde nicht die Kraft dazu haben, die Welt zu bereisen. Es reicht mir, wenn ich einmal im Jahr ans Meer fahren kann, stundenlang ins Meer starren kann und sagen kann, ja, okay, jetzt wieder zurück. Ich vermisse mein Bett, ich vermisse meine Toilette, ich vermisse meinen Wasserkocher. So as random as it gets. So geht es dann halt weiter und dass ich dann halt immer wieder gucken muss, okay, mit diesen ganzen NGOs und was sie alles machen und schaffen und sowas. Ja, okay, dann aber wieder in Relation. Weil turns out, ich bin immer noch die einzige Person, die wöchentlich an diesem Ding called QueerMed arbeitet. Und dann muss ich das selber in Relation sehen. Okay, was habe ich für QueerMed in diesem halben Jahr geschafft? Was kann ich schaffen im nächsten halben Jahr? Welche Sachen kann ich zusagen? Welche Sachen kann ich nicht zusagen? Lernen und akzeptieren, ganz, 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 ganz viele Male Nein zu sagen. Zu Einladungen auf Podien, zu Einladungen auf CSDs, zu Einladungen zu dies, das, jenes. Vor allem, wenn es kein Geld dafür gibt und ich dann sagen kann, nee, irgendwo muss ich sagen, so nein, es geht nicht. Und dass ich dann hoffen muss, dass Leute dann auf der anderen Seite auch gnädiger mit mir sind und dann dennoch nächstes Jahr die Einladung aussprechen und dennoch Anfragen werden, so, ja, okay, schade, dass du nicht kommst, aber magst du uns Material zuschicken, dass wir trotzdem irgendwas von QueerMed hier haben oder. Das sind halt so Dinge, wo ich halt immer wieder versuche, so, okay, es wird hart sein, ich werde trotzdem irgendwie Tage haben, wo ich einfach nicht aus dem Bett komme, wo ich einfach nur heulen will, wo mir alles zu viel wird, wo mir mein Leben zu viel wird, wo mir meine Diagnosen, die dazu gehörigen Sachen, die mir Druck aufbauen, dazu gehören, der Leidensweg dazu gehören, die sich nicht einfach so mit Medikamenten oder mit ein bisschen positivem Denken und so einem Retreat hier und da sich lösen können, sondern es ist wirklich, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist auch auf dem Mist meiner Therapeutin gewachsen, dieses gnädiger mit sich selber sein. Und das ist halt wirklich so, jeden Tag, jede Stunde immer wieder sich sagen, hey, es ist fein und es wird morgen auch immer noch fein sein, auch wenn du diese Sachen jetzt nicht alle schaffst.
Es ist, glaube ich, der einfachere Weg, auch wenn das sehr hart klingt alles, der einfachere Weg zu sagen, ich resigniere oder ich renne halt einfach. Und diese Entscheidung zu sagen, ich gehe in die Differenzierung rein, immer wieder, das kostet ja auch wahnsinnig viel Kraft. Aber ich glaube auch daran, dass es eigentlich der einzige Weg ist, um eben nicht irgendeinem fiktiven Genug, einem fiktiven Ideal hinterher zu rennen, sondern irgendwie sich selber als Maßstab auch zu entwickeln, so, und zu etablieren und auch die eigenen Bedürfnisse als Maßstab zu sehen, was ja auf jeden Fall danach klingt. Dass du quasi lernst, auch die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Grenzen, die eigenen Wünsche, die eigenen Vorstellungen davon, was gut ist, als Maßstab zu sehen.
Vor allem auch sich überhaupt mal die Frage zu stellen, was sind meine Bedürfnisse?
Mhm.
Also, dass ich sagen kann, so, hey, ich vermisse mein Bett, ich möchte gerne in so einem Kontext schlafen, weil ich irgendwie jahrelang kein Problem hatte, irgendwie auf beschissenen Betten oder auf dem Boden zu schlafen und sonstige Sachen. Und ich dachte, nee, ist kein Ding. Mach dir keine Umstände. Ich setze mich irgendwo in die Ecke vom Raum. Ich atme nicht zu viel. Ist kein Ding, so. Und das ist halt natürlich auch dieses ganze Umlernen zu verstehen, so, was möchte ich gerne? Oder das jetzt auch so ganz konkret, dass ich in neuen Beziehungen, in neuen Freundinnenschaften gefragt werde, was wünschst du dir denn? weil ich natürlich auch so, wie ich aufgewachsen bin, der absolute People-Pleaser bin. Ich weiß, was alle meine Friends irgendwie gerne trinken, gerne essen, wo sie gerne hingehen. Ich könnte ihnen eine komplette Liste an Geschenken ausmachen, wo ich wüsste, das würde denen allen super toll gefallen. Aber wenn mich das jemand fragen würde, so jetzt auch im Zuge der Mastek, die je nachdem, wann man sie sich angehört hat, die Folge vor kurzem stattgefunden hat, schon ein paar Monate her ist, Jahre her ist, dass mich dann Leute, die mich umsorgen möchten im Zuge der Mastek, mich dann fragen, was isst du denn gerne?
Mhm.
Und ich so, hä? Also ja, klar, wenn man sich fragt, so ja, ich esse auch gern Pizza, ich gehe gern auch mal irgendwann, wenn ich das Geld dafür habe, in ein Restaurant und sowas. Aber dass ich dann halt trotzdem so viele andere Dinge verrationalisiert habe und ich geguckt habe, so ja, aber hier die Kaloriendichte von der und dem Essen ist gut, dann werde ich das jetzt auf ewig essen und das ist dann fein. Und aber wie erklärt man das Leuten, dass ich so auf solche Sachen achte? Oder wie beantwortet man die Fragen von solchen Leuten? Wie beantwortet man sich selbst diese Fragen?
Wie erlaubt man sich auch Antworten und denkt nicht nur, okay, das macht wenig Arbeit, glaube ich. Ich sage mal das.
Ja, dass ich dann halt auch so, als ich überhaupt mich damit auseinandersetzen musste, eine Liste zu machen, jetzt auch wieder, die Mastek ist einfach jetzt ein großes Ding, auch bei mir so, weil sich mental nicht nur diese Thematik tut, so hey, okay, ich habe dann keine Brüste mehr, ciao, und solche alltäglichen Dinge wie so, oh, ich muss keine BHs mehr waschen, yay, sondern sich dann auch natürlich jetzt diese Zeit danach so auftut, so, ich muss nach Hilfe fragen, fuck. Also, dass das so das größte Hindernis war, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, so du, ich werde eine Zeit lang nichts heben können, nichts heben dürfen, was schwerer als x Kilo ist. Ich werde Hilfe brauchen, weil mich jemand dann zur Klinik hinfahren muss, Check-ups. Ich werde Hilfe brauchen, weil mir jemand für mich einkaufen gehen muss, weil ich dann erstmal die erste Zeit nicht mal die Treppe hochschaffe, ohne direkt ins Keuchen zu kommen. Und ich habe einzelne Freundinnen, die von sich aus gesagt haben, so, nee, du, ich fahre dich dann zur Klinik, ich mache das. Aber du musst mir dann noch einen Plan geben, was du alles sonst brauchst. Und du musst mir sagen, was du gerne isst, dass ich das für dich einkaufen gehen kann. Und das ist natürlich ein absolutes Geschenk, solche Freundinnen zu haben, die checken, wie das Brain funktioniert und dann direkt auch so in diese Proaktivität gehen, weil sie wüssten, ich würde wahrscheinlich in der Klinik dann am Ende stehen und sagen so, ja, klar, da steht unten jemand.
Und wie so dieses Meme, wo alles drumherum brennt und dann so, ja, yeah, I'm fine.
Ja, das ist so sehr häufig, wo ich mich sehe, dass ich denke, nee, ist alles fine, ihr müsst euch nicht um mich kümmern. Aber das ist halt auch so etwas, diese Konfrontation, die ich sehr lange vermieden habe. Und diese Konfrontation findet natürlich zwischenmenschlich viel, viel direkter und häufiger statt, wenn ich Leute kennenlerne, die mich obviously mögen, sonst würden sie nicht Zeit mit mir verbringen wollen, mir auch diese Fragen stellen und dann auch Gedankenprozesse in mir auslösen und sagen so, hä, okay, die wollen ja tatsächlich helfen und die sind sich tatsächlich dessen bewusst, dass das Arbeit sein wird und dass es natürlich sie das selber in ihre Leben einplanen müssen, mit Kind, mit Job, mit sonst was. Aber dass sie sich trotzdem diesen Zeitraum frei halten, diese ersten 2, 3, 4 Wochen und wissen so, hey, ich komme dann mal abends vorbei, 2, 3 Tage hintereinander oder ich penne mal bei dir, dass im Fall der Fälle, dass du da irgendwie jemanden hast, falls irgendwas nicht klappen sollte. Das zählt alles so mit ein in dieses gnädiger mit sich sein. Das halt auch so, dass niemand von mir, geschweige denn die engsten Leute von mir in diesen Momenten erwarten, dass ich performe, dass ich Leistung erbringe, dass ich
genug bist.
Exactly. Ja. Und das sind tatsächlich solche Momente, an die ich auch immer wieder aktiv denken muss. Nicht nur, weil diese Gespräche meistens verbal stattfinden und ich mittlerweile gemerkt habe, dass verbale Konversationen für mich schlechter
kannst dich schlechter dir wieder hervorrufen, außer wahrscheinlich, wenn es was Negatives ist.
Ja, genau. Und ich mir viele Dinge deshalb aufschreibe und ich halt auch gemerkt habe, was mir halt hilft, dass ich halt, klar, okay, es ist jetzt keine Werbung für Journaling, maybe it is, aber dass ich mir viele Dinge halt doch aufschreibe, die gut gelaufen sind, die schön waren, dass ich natürlich halt auch im Zuge der Fotografie, womit ich mich jetzt seit mehreren Jahren stärker beschäftige, auch gemerkt habe, wie ich meinem Gehirn helfen kann, eben diese neuen Strukturen aufzubauen, diese neuen Erinnerungen aufzufahren, alte Erinnerungen ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen, zu sagen so, hey, das ist gut, das ist schön gewesen, das war schön gewesen. Und selbst wenn es sowas ist, was viele andere Leute eher unter diesen Monthly Dumps kennen, so September Dump, August Dump, Vacation Dump, dass das tatsächlich doch irgendwie helfen kann, ein Stück weit, neben dieser ganzen mentalen Arbeit, die man hat, sich auch öfter hervorzurufen, so, okay, das ist schön gelaufen, das war schön. Oder sich aktiv halt Sachen aus der Vergangenheit anzugucken, die schön waren und zu sagen, so, hey, das hat mir gut getan. Und das zeigt doch, dass ich Freundinnen habe. Das zeigt, dass ich Freundinnenschaften halten kann, dass ich zwischenmenschliche Beziehungen besser verstehe als vor Jahren. Und dass ich halt Dinge ja auch schaffe, weil ich ja irgendwas gut kann oder mich gut in Dinge reinversetzen kann, mir gut Dinge erarbeiten kann und dass das hoffentlich einfach auch alles hilft, ja, im Endeffekt gnädiger und vor allem liebevoller mit sich selbst umzugehen.
Es ist schon erstaunlich, dass du ja so aufgewachsen bist, dass Vulnerabilität einfach keine Option war. Im Gegenteil, es musste nach vorne gehen, du musstest auch auf eine Art und Weise hart sein, bin ich mir sicher, wenn du Gewalt erlebt hast. Und das wirklich jetzt schaffst in einem doch relativ jungen Alter, sage ich jetzt einfach mal so, und da sind wir wieder bei diesem Antrieb, das hinbekommst jetzt wirklich, also mit der Mastekt ist ja ein sehr, sehr guter Punkt, um das zu sehen, einfach vulnerabel zu sein und dir auch ein Umfeld geschaffen zu haben, in dem du vulnerabel sein darfst, in dem du nicht genug sein darfst.
Aber das war ja auch ein Prozess, also ein Prozess auf verschiedenen Ebenen. Auch wieder Knackpunkt, das soll jetzt auch jetzt keine Werbung sein für Leute, macht alle Psychotherapie. Ich habe ein immenses Glück, dass ich bei der Therapeutin bin, bei der ich seit Jahren bin, dass sie mir beigebracht hat, irgendwann halt einen Raum zu haben, wo ich weinen dürfte. Also ich habe Jahre gebraucht bei ihr, bis ich überhaupt das erste Mal geweint habe. Und es waren solche kleinen Dinge, die habe ich letztens auch jemandem erklärt, die meine Therapeutin gemacht bzw. nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eh so ein Therapeutinnen-Ding. Also jetzt hängt es nicht nur bei der einen Person fest. Aber beim Weinen, dass man nicht sofort ein Taschentuch hinhält. Oder dass man nicht sofort sagt, so, ja, ist ja gut. Also diese ganzen Sachen, weil die alle animieren sollen oder implizieren, du sollst aufhören zu weinen.
Ja.
Und
dass man. Oder das, zumindest, das ist jetzt ungewöhnlich, was passiert. Wir müssen das ganz schnell lösen.
Ja, voll. Und dass es einfach eher so war, dass sie meinte, da sind Taschentücher, weil sie benutzen wollen. Und ich teilweise dann halt voll so verrotzt, verheult dann vor ihr saß und mich dann mir selber das sozusagen erlauben musste, da jetzt diese Taschentücher zu greifen. Aber sie auch kein Problem damit hatte, wenn ich da jetzt so 10, 15 Minuten lang einfach nur geheult habe und wir nichts geredet haben, sie mich einfach schweigend angeguckt hat. Jetzt nicht irgendwie so in the weird way, schon irgendwie so achtsam und vertrauenswürdig und hat darauf gewartet, dass ich irgendwie was sage. Was mir dann halt in dem Moment auch so sehr viel aufgebrochen hat, vor allem halt in diesen Zügen, weil ich ja dennoch außerhalb der Therapie, und das war halt für mich auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess, diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse und das, was ich mir erarbeitet habe in der Therapie, was ja in sich ein komplett fiktiver Raum ist, wo ich einen Menschen sitzen habe, der an sich keinen Plan hat, wer ich bin, der nur das weiß, was ich der Person erzähle, die komplett vorurteilsfrei mit mir umgehen sollte im besten Sinne. Die mich unterstützen sollte, dass ich irgendwie auf diese Welt klarkomme, weil natürlich halt Therapie jetzt nicht die Welt retten wird und Therapie wird nicht dafür sorgen, dass das Trauma verschwindet, sondern eher, dass ich mehr damit klarkomme, mit meinen Symptomen, mit allem, was mich umgibt. Und ich aber sehr lange brauchte, das halt zu übertragen auf die echte Welt. Und ich sehr viele Dinge auch jahrelang gemacht habe, die für mich nicht gesund waren und gut waren, dass ich mir jahrelang nicht zugesprochen habe, dass ich dann auch in einer gewaltvollen Beziehung war, in meiner ersten Beziehung, in meiner ersten und queeren Beziehung, worüber man ja auch nicht spricht, also Gewalt in queeren, gleichgeschlechtlichen, wie auch immer Beziehungen, sondern man spricht halt meistens in heterosexuellen Beziehungen über Gewalt. Und dass ich mir das jahrelang halt auch nicht zugesprochen habe, sodass das, was da passiert, auch grenzüberschreitend war, dass das auch nicht in Ordnung war und dass ich mich auch dort halt sehr gebend verhalten habe und meinen Bedürfnissen nie wirklich Raum gegeben habe. Deshalb ist halt auch so diese Frage, die ich mir dann selber stelle, so, wenn ich damit jahrelang gestruggelt habe und wenn ich weiß halt so, meine Familie wird nie wieder aus diesem Kreis entbrechen. Also ich glaube nicht daran, dass meine Mutter jemals jetzt auf einmal noch Therapie anfangen wird und noch so ein Full Circle geht und sagt so, nee, hier, guck mal, ich bin ein besserer Mensch, Happy End irgendwie, wir treffen uns bei Brit und alles ist dann gut oder irgendwie sowas. Also nochmal so kleine Nische zu, was ich für Fernsehprogramme als Kind gesehen habe. Und ich mir dann denke, so, wenn ich so fucking hart hatte und so sehr struggle damit, irgendwie auf mein Leben klarzukommen und das tatsächlich auch zu leben, was mir in dieser Therapie beigebracht worden ist, warum um Himmels Willen soll ich dann einen anderen Maßstab anlegen? Warum sollte ich dann zu anderen härter sein, wenn ich weiß, ich bin mit mir am härtesten? Mhm. Also weil ich halt weiß, also ich kenne mich natürlich am besten und weiß, welche Dinge ich hinkriege, welche Dinge ich nicht hinkriege. Und gleichzeitig weiß ich das aber bei allen anderen nicht. Und diese Vorannahmen, wie gut es den Leuten geht, nur weil sie dies, das, jenes erreicht haben, wie gut geht es den Leuten, nur weil sie irgendwie x Followern haben, weil sie glücklich in die Kamera gucken, obwohl alles ein performativer Akt ist, was wir nach außen hin posten, sobald wir auf Send klicken. Und ich glaube, es hilft mir da halt auch wieder, das so sehr in Relation zu sehen. Und sehr in Relation zu sehen, so okay, das heißt am Ende alles gar nichts. Mhm. Also diese ganze Instagram-Gedönse-Sache, diese ganzen Show-Auftritte, diese ganzen Vitae, die wir uns alle irgendwie auflisten auf unseren Websites und Lebensläufen für Jobs und sowas. Weil es am Ende halt nichts bringt, wenn Leute dahinter komplett weiterhin zerbrechen. Oder ich dann halt auch weiß, es ging mir am dreckigsten, wenn ich mit niemandem gesprochen habe. Es ging mir am dreckigsten, wenn ich alles in mich reingestopft habe. Und seit ich halt versuche, diese Vulnerabilität komplett nach außen hin zu tragen, so, ja, so what? Ja, okay, ich habe als Kind massive Gewalt auf allen Ebenen erfahren. Ja, so what? Ich habe diese Scheiße erlebt. Ja, so what? Ich habe immer noch tatsächliche Trigger im Alltag, wo ich irgendwie dann auf einmal auf mein Leben nicht klarkomme. Ich habe Diagnosen in den letzten Jahren bekommen, auf die ich noch klarkommen muss. Und egal, wie hart ich mich anstrengen würde, was mir auch meine Therapeutin sagte am Anfang der Therapie, ich würde nie gesund werden, ich würde nie einen Status von gesund erleben. Und das halt alles irgendwie zu akzeptieren und einfach zu sagen, so okay, das ist es jetzt. So wird es jetzt sein und so wird es einfach weitergehen und ich muss mit dem, was da ist, halt weiterarbeiten. Und ich merke auch durch diese Vulnerabilität aber auch, wie viel näher ich Menschen komme, weil sie dann halt merken, okay, es ist jemand schon da, der einfach sich komplett zeigt mit allen, ach, das klingt auch jetzt so plakativ, mit allen Fehlern, mit allen Makeln, mit allem. Und hat keine Angst davor, wie ich gesehen werde. Also ich habe keine Angst davor, dass Leute jetzt vielleicht gehört haben, dass ich irgendwie mit zittriger Stimme irgendwie in dieser Folge saß oder in anderen Folgen. Es macht mir nichts aus, dass Leute irgendwie ahnen können, was ich für Gewalt erfahren habe oder wie meine Beziehung zu meiner Familie ist oder welche Ängste ich habe, welche Sachen ich nicht hinbekommen habe. So what? So ganz ehrlich, so was ist es egal. So am Ende des Tages. Und das hilft mir, glaube ich, auch dann halt mit anderen Menschen besser umzugehen, weil ich dann denke so, woher soll ich wissen, was bei dir gerade ist? Also ich kann nur das nehmen, was du mir sagst und ich kann natürlich 1000 Annahmen machen, aber was helfen diese Annahmen, wenn ich nicht mit dir rede und du mir nicht sagst, was Sache ist? Und vielleicht hat es auch damit geholfen oder vielleicht hat es auch geholfen, dass ich sehr viele Dinge gemacht habe, sei es jetzt Ausbildungen, so wie diese Social Justice Ausbildung, wo wir auch sehr viel darüber gesprochen haben, Vorannahmen sein zu lassen und Konstrukte, das alles zu hinterfragen und aufzubrechen und das zu nehmen, was Menschen uns mitteilen und sagen. Und das soll jetzt kein so weiß-westlicher Take sein auf Yoga, aber dass ich halt auch sehr viel mich mit Dingen beschäftigt habe, wo mir Leute von Anfang an gesagt haben, nimm es einfach hin. Geh ohne Erwartungen jetzt in der Yogastunde, nimm es einfach an, was da ist und fein. Bewerte das nicht als gut, bewerte das nicht als schlecht. Weil sobald halt diese Kategorisierung anfängt von gut und schlecht und nicht gut genug und sowas, dann fängt halt diese Spirale an. Und ich versuche mir halt immer wieder zu sagen, so, okay, ich nehme das jetzt erstmal wahr. Und wenn ich davon erzähle, was ich alles mache, dann sage ich, ja, es ist viel. Aber es ist weder schlecht, weder gut genug, weder ausreichend. Und nehme das einfach und versuche da mich hoffentlich besser durch das Leben zu navigieren, auch in einem Miteinander als davor.
Trauer ist ja auch, ich glaube, viele Menschen denken mal, Trauer ist, ich bin traurig, mir geht es nicht gut. Aber Trauer ist ja letztendlich eigentlich immer ein Prozess von Abschied nehmen, ein Prozess von etwas hinter sich lassen, etwas loslassen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, finde ich, trifft es halt sehr gut, davon loszulassen, zumindest in dem Prozess zu sein, davon loszulassen, genug zu sein, nicht genug zu sein.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht Angst macht, weil wenn etwas einen genauen Anfang und ein genaues Ende hat, dann weiß man, ah, okay, das ist jetzt abzusehen, wie es sein wird. Und bei einem Prozess weiß man das ja nicht so genau. Also man weiß nicht, wird dieser Prozess eine Woche gehen, einen Monat gehen, ein halbes Jahr gehen, ein Jahr gehen. Und ich weiß bei mir zumindest jetzt diese 7, bald 8 Jahre Therapie mit irgendwann mal wieder Pausen und hier und da und so, die werden das nicht wettmachen, was ich als Kind erfahren habe. Die werden das nicht wettmachen, was ich für andere neurodivergente Diagnosen habe. Weil das System einfach das Problem ist und nicht meine Diagnosen sind das Problem und ich bin nicht das Problem und wir alle, na, also das ist jetzt auch schon wieder so ein Glückskeksweisheit, alle anderen sind auch nicht das Problem, sondern halt die Strukturen, in der wir uns bewegen. Und trotzdem fuckt es mich manchmal ab, trotzdem heule ich dann rum und sage mir so, ja, warum funktioniert das in deinem Scheißhirn nicht besser? Warum kannst du es nicht einfach aushalten und einfach mal öfter networken gehen, auch wenn du gar keinen Bock hast und du danach tagelang das Haus nicht verlassen kannst? Warum kannst du das nicht einfach mal machen? Und an manchen Tagen funktioniert es gut und ich kann mehrere Veranstaltungen hintereinander besuchen in einer Woche und an manchen halt nicht. Und dann ärgere ich mich doch auch ab und zu und höre dann halt von Freundinnen, ah, bei dem Event war das so schön und da war der Mensch da und bla, und ich war nicht da und so, fuck. Aber dann ist es halt so. Und Trauer ist es halt auch so, zu akzeptieren, dass etwas stattgefunden hat, was halt nicht revidierbar ist. Also man kann nicht, also es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine Zeitmaschine, die das irgendwie zurückrufen kann und sagen kann, so, ja, nee, jetzt machen wir alles ist wieder gut. Und die Welt ist gerettet und es ist alles viel schöner und man hat das beste Ending. Und ja, mir fällt da halt diese Harry Potter-Konnotation ein, weil ich mit Zurück in die Zukunft nicht so viel Assoziation habe. Aber bei Harry Potter gab es ja auch diese Uhr, mit der man dann immer wieder zurückgehen konnte und Dinge beeinflussen konnte. Und das trifft es halt, dass es sowas einfach nicht gibt. Also dieser Wunsch ist da, dass man zu einem Standpunkt zurückkommt aus der Vergangenheit. Aber das funktioniert ja nicht. Es wird niemals funktionieren und ich weiß auch nicht, ob die Welt ein besserer Ort wäre, wenn man alles Schlechte immer wieder zurückführen könnte, weil wenn wir halt nicht wissen würden, wie Leid und Schmerz und Angst und alles andere, was wir negativ konnotieren würden, wenn wir nicht wüssten, wie sich das anfühlt und wie das ist, wie viel wert wäre dann die Liebe noch?
Samson, vielen Dank für deine Klugheit, für deine Offenheit, für dieses Gespräch. Ich fand es wahnsinnig bereichernd. Ich bin mir sicher, Menschen, die das gehört haben, jetzt fanden es wahnsinnig bereichernd. Und ich freue mich sehr auf die Staffel und alle weiteren Folgen, die noch kommen werden und alle Gedanken, die du noch mit uns teilen wirst.
Danke dir, Pia, für alles.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gjubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen Jin Bali.